Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Maja Elmenreich. In seinem erzählerischen Werk werde die Stille hörbar. So poetisch steht es auf der Urkunde, die Walter Kappacher im Jahr 2009 überreicht wurde, als die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung ihm den Georg-Büchner-Preis verlieh. Die Stille, die hat der österreichische Schriftsteller Walter Kappacher offensichtlich immer wieder gesucht, nicht zuletzt in der Natur.
Mein Schreiben entsteht zur Hälfte im Gehen. Also ich muss immer nachmittags gehen in der Natur, damit ich am nächsten Tag dann schreiben kann. Wenn ich tagelang nicht gegangen bin, würde ich schwerlich am Schreibtisch anfangen können, Sätze zu schreiben.
In Salzburg, wo Walter Kappacher 1938 zur Welt kam, ist er heute gestorben. Wir wollen gleich an ihn erinnern im Gespräch mit dem Literaturkritiker Paul Ingendey. Außerdem geht's nach Cannes, wo die Filmfestspiele morgen zu Ende gehen. Und wir statten dem Pergamon-Museum einen Besuch ab, einen Baustellenbesuch. Ausgebildeter Motorradmechaniker, Reisebürokaufmann, gefeierter Schriftsteller. Das sind die beruflichen Stationen von Walter Kappacher. Die beiden Literaturgrößen Martin Walser und Peter Handke hatten ihn dazu ermuntert, das Schreiben zu seiner Hauptbeschäftigung zu machen. Gewürdigt, um nicht zu sagen gekrönt, wurde Kappacher im Alter von 70 Jahren dann mit dem Georg-Büchner-Preis. Höhere literarische Ehren gibt es im deutschsprachigen Raum nicht. Die Laudatio auf Walter Kappacher hielt damals der Literaturkritiker Paul Ingendey, nicht nur Schriftsteller, Kollege, sondern auch Wegbegleiter und das im wörtlichen Sinne. Gemeinsam gewandert sind die beiden nämlich unter anderem. Und auch heute, an dem Tag, an dem Walter Kappacher mit 85 Jahren gestorben ist, erreichen wir Paul Ingendey auf Wanderreisen per Telefon. Herr Ingendey, in den 1960ern veröffentlichte Walter Kappacher erste Kurzgeschichten, aber die große öffentliche Aufmerksamkeit kam dann nicht zuletzt im Jahr 2005 mit Kappachers Roman Selina. Eine Art literarisches Comeback, kann man vielleicht sagen. Was ist das für ein Buch?
Ja, das war erstaunlich. Dieses Buch, es hat so einhellig wie selten die Feuilletons begeistert. Ich selber hatte das Vermögen, darüber zu schreiben, aber auch viele Kollegen. Innerhalb weniger Wochen gab es 5, 6 Lobeshymnen auf dieses Buch. Es ist der Roman eines Einzelgängers, eines Lehrers, der aussteigt und in die Toskana geht und in ein halb verfallenes Haus zieht und das alleine für sich herrichtet und eigentlich mit dem Uhu und mit den Vögeln und mit der Schlange und mit den Pflanzen und dem Regen lebt. Aber das Entscheidende an dem Buch ist eine Art von, wenn man so will, Kontemplation. Eine Art von Innerlichkeit, die beschworen wird, zusammen mit der Natur. Es wird auf Jean-Paul Bezug genommen. Walter Kappacher war immer ein Einzelgänger, aber hier hat er es geschafft, die Einzelgängerfigur gültig zu fixieren, ohne irgendeinen Ökoschmus, ohne Romantisierung eigentlich. Und das hat im Grunde alle bewegt. Und ich glaube auch Selina, dieser Roman, war vorentscheidend für die Entscheidung der Darmstädter Akademie, ihn zu ehren.
Selbst ein Einzelgänger, geschrieben über einen Einzelgänger. Und Sie haben auch gerade die Natur beschrieben. War die Natur sein literarisches Thema?
Ohne Natur konnte er nicht sein. Wir haben vorhin ja gesagt, dass er ging. Er lief immer um denselben See. Und das hat ihn tatsächlich inspiriert und er hat gelegentlich dann dort Notizen gemacht, aber er hat sich dann zu Hause hingesetzt. Er schrieb eher langsam, aber sehr konstant. Also sein Werk ist entstanden praktisch in Abseits. Er mochte das Reden vom zurückgezogenen, stillen Schriftsteller nicht. Das schien ihm auch ein Klischee zu sein. Aber tatsächlich hat er, wie ganz wenige, ohne jeden Anspruch an den Literaturmarkt geschrieben und in einer Konsequenz, die ich bewundern muss, denn er hat fast von nichts gelebt und er hat es einfach getan. Er hat mit 40 aufgehört zu arbeiten und gesagt, ich bin Künstler und ich nehme, was kommt. Und das hat er gemacht.
Und zu diesem Schriftstellerleben passt eigentlich auch, wie andere seine Art zu schreiben beschrieben haben. Brutale Zurückhaltung, so wird Martin Walser zitiert. Oder im Büchner Urkundentext, den ich gerade schon zitiert habe, ist die Rede von hochmusikalischer, feinst komponierter Prosa. Wie würden Sie seinen Stil, seine Art zu schreiben charakterisieren?
Ja, das stimmt, was Walser gesagt hat. Denn diese Art von Brutalität in der Stille bezog sich auf das Frühwerk. Und wenn ich es kurz nennen darf, es waren zwei Bücher, Morgen und Rosina, ein Sekretärinnenroman. Und da hat er schon angefangen mit 40, in der Mitte der 70er Jahre, diese Einzelgängerfiguren oder auch Frauen, die einfach raus wollen, die dieses Konsumleben, den Beruf, die Mühle, die Tretmühle nicht mitmachen. Ne? Und ich würde auch sagen, dass er wahnsinnig konsequent und mutig war, in der Stille und in dem Zurückgezogensein, ganz ohne Pose. Und deswegen war es auch hochverdient, als er in den letzten 10 Jahren seines Lebens große Anerkennung erfuhr, dass Werkausgaben gestartet wurden, sowohl bei TTV wie auch bei seinem Heimatverlag Deutecke. Und er hat dann später diese volle Anerkennung bekommen, die er verdiente.
Und eine künstlerische Mehrfachbegabung, oder? Eine Schauspielausbildung hat er zumindest begonnen und fotografiert hat er auch?
Ja, er erzählt von der Schauspielerei in seiner Autobiografie. Und die Fotografie, das waren 2 wunderschöne Bücher, wo er immer denselben See, immer dasselbe Schilf, das gefrorene Schilf fotografiert hat, die Eisschollen fotografiert in allen Stadien. Und das sind ganz beeindruckende Bücher, die sehr, sehr poetisch sind, sehr still. Aber auch da, er ist der Beobachter, der schauen kann, wie das Wenige, was sich verändert, verändert vor seinen Augen. Und er hat es wirklich fixieren können, auch in der Fotografie.
Der österreichische Schriftsteller und Büchner-Preisträger Walter Kappacher ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Vielen Dank an den Literaturkritiker Paul Ingendey für seine Würdigung.
Ich danke Ihnen.
Die Aufmerksamkeit für Mohammed Rasoulof war besonders groß, als er heute Nachmittag über den roten Teppich in Cannes ging, auf dem Weg zur Premiere seines jüngsten Films The Seed of the Sacred Fig. Der iranische Regisseur, wir haben darüber berichtet, er ist vor 1,5 Wochen aus seiner Heimat geflohen, kurz nachdem er zu 8 Jahren Gefängnis und Peitschenhieben verurteilt worden war. Nur schweren Herzens habe er sich für das Exil entschieden, so wird der regimekritische Rasoulof zitiert. Über Deutschland ist er nun also in Südfrankreich eingetroffen, um seinen Film dort vorstellen zu können. Unsere Kritikerin Katja Nikodemus hat ihn in Cannes gesehen. Den Titel könnte man ins Deutsche vielleicht übersetzen mit »Die Saat des heiligen Feigenbaums«. Und es geht darin um einen Ermittler am Gericht in Teheran, der die politischen Proteste und Konflikte in seine Familie trägt. Erzählt also Rasoulof wieder einmal vom großen Politischen, das sich im kleinen familiären spiegelt?
Ja, absolut. Und das macht er auf wirklich virtuose Weise. Ich meine, dieser Film war wirklich der meisterwarteste dieses Wettbewerbs. Zum einen, Sie haben es ja schon gesagt, wegen Rasoulofs Flucht aus dem Iran. Zum anderen, weil eben das Thema eben auch schon vorausgeeilt ist. Ja, und dieser Ermittler da am Revolutionsgericht, gleich zu Beginn bekommen wir mit, dass er ohne weitere Ermittlungen seine Unterschrift unter ein Todesurteil setzt, das die Staatsanwaltschaft fordert. Und die Mutter, die führt zu Hause ein strenges Regime, also sie lenkt die Familie mit so einer Mischung aus Arrivismus, ja, Aufstiegsentschlossenheit, Konsumbegehren und Verdrängung dessen, was ihr Mann macht, so nach dem Motto, wann kaufst du mir endlich eine neue Spülmaschine? Aber die Verdrängung, die funktioniert nicht mehr in dieser Familie, denn draußen finden eben ja die Proteste gegen den Schleierzwang statt, eben nach dem Tod von Gina Mahsa Amini durch Polizeigewalt. Und die beiden halbwüchsigen Töchter, 12 und 21, also die eine schon fast erwachsen, die verfolgen auf den sozialen Medien die Aufnahmen der extremen Polizeigewalt. Und eine Freundin der Töchter, die findet vorübergehend Zuflucht in der Wohnung und ihr Gesicht ist entstellt von Schrotkugeln der Polizei. Und dann verschwindet auch noch die Waffe des Vaters aus der Wohnung. Und dieser Vater und Mitläufer im Getriebe des Regimes, der driftet eben in die Paranoia ab. Und ja, man kann wirklich sagen, er verdächtigt dann Frau und Töchter des Verrats und man sieht wirklich, wie das Gift und die Gewalt und die Paranoia dieses Regimes in die Familie quasi hineinkriechen.
Das kann man wirklich vom Kleinen auch wieder ins Große übersetzen. Also eigentlich top aktuell. Klingt, als könnte The Seed of the Sacred Fig auch ein Preiskandidat sein. So wie 2020 Rasoulofs Film Doch das Böse gibt es nicht bei der Berlinale.
Also ich würde meinen Rückflug aus Cannes drauf verwetten, dass dieser Film hier irgendwas gewinnt. Ich meine, auch wegen seiner Bildsprache, nicht nur wegen des Themas, sondern die Bilder, die sind gestaffelt mit oftmals unscharfen Hintergründen, die wirklich beunruhigen, wenn da zum Beispiel der Ermittler und sein Vorgesetzter im Gerichtsgebäude beim Mittagessen sitzen, dann sieht man durch eine Gittertür, wie hinter ihnen Menschen abgeführt werden, Männer und Frauen, und man fragt sich, ja, wohin kommen die? Werden die umgebracht, exekutiert? Werden die inhaftiert? Also dieser Film war wirklich jetzt ein später Höhepunkt dieses Wettbewerbs. Und mich würde auch zum Beispiel nicht wundern, wenn die Darstellerin der Mutter den Preis, ja, der besten Darstellerin bekommen würde. Es ist unglaublich, wie Soheila Golestani diese autoritäre Mutter und Ehefrau spielt, deren Welt langsam zusammenbricht und zerbröckelt. Und sie trägt übrigens auch keinen Schleier in dem Film, was großen Mut erfordert und ihr im Iran noch Ärger einbringen könnte.
Mhm. Ein später Höhepunkt. 21 von 22 Wettbewerbsfilmen sind ja bis jetzt gezeigt worden. Was war das für ein Festival?
Also es gibt ja in Cannes immer wieder die Kritik, dass zu viele Filme von Altmeistern zu sehen sind. Das war im vergangenen Jahr so, das ist auch in diesem Jahr wieder so. Ich komme mir da manchmal vor wie so eine Schallplatte mit Sprung. Aber was wirklich in diesem Jahr auffällt, ist, dass damit auch ein patriarchalischer Blick auf weibliche Körper verbunden ist. Zum Beispiel lief ja vorgestern noch der neue Film des in Deutschland auch sehr bekannten Italieners Paolo Sorrentino. Der hatte Premiere Partenope. Es geht um eine Sirene in Neapel, mit der wir die Stadt quer durch die Jahrzehnte erkunden. Und diese Sirene hat jede Menge Affären. Klar, sie muss ja Männer verführen und sie ist ständig mit voyeuristischem Kamerablick oben ohne zu sehen. In Anona von dem neuen Film von Sean Baker, da wird die Hauptfigur, eine Sexarbeiterin, so gefilmt, wie man ja einen Werbeclip für einen Sexclub drehen würde. Und in The Shrouds von David Cronenberg, da steigt ein Beerdigungsunternehmer in das Grab seiner Frau hinab und steigert sie in ihren zersetzten Körper hinein und sagt, ihr Körper war mein Zuhause. Also es war wirklich ein Jahrgang der zweifelhafter Körperbilder, der zweifelhaften und übrigens auch vieler sexistischer Sexszenen, muss man sagen.
Jetzt wissen wir also schon mal, wer es wahrscheinlich nicht wird. Wir wissen, wer es werden könnte. Katja, zum Schluss noch ganz kurz ein Tipp. Der Palmenkandidat, der Favorit?
Also Rasselhoff muss in jedem Fall was bekommen. Und ich fände es auch toll, wenn Coralie Fargas feministische Horrorfilm The Substance etwas gewinnen würde über Jugendwahn und Körperkult in Hollywood mit einer wunderbar selbstironischen Demi Moore, dann hätte man den politischsten Film ausgezeichnet und den auf symbolisch überhöhte Weise politischsten Film über Körperbilder.
Wir bleiben gespannt. Katja Nikodemus, live aus Cannes, vielen Dank. Morgen und übermorgen werden wir wieder berichten, wie es weitergeht bei den Filmfestspielen. Jetzt aber geht's erstmal um Packarbeiten. Wenn man ins Nachbarhaus umgezogen ist oder auch nur in eine andere Wohnung im selben Haus, der weiß, eigentlich macht's keinen großen Unterschied, ob's ans andere Ende des Landes geht oder nur eine Etage tiefer. Eingepackt und bewegt werden muss alles. So auch im Pergamonmuseum auf der Berliner Museumsinsel. Das zieht zwar nicht im eigentlichen Sinne um, sondern soll im Jahr 2037 am selben Ort wieder eröffnen. Aber für die 1,3 Milliarden Euro teuren Sanierungs- und Umbaumaßnahmen müssen die wertvollen Exponate bewegt werden. Die sogenannte Baufreimachung des Südflügels ist derzeit in vollem Gange. Und der Architekturkritiker Nikolaus Bernau hatte heute die seltene Gelegenheit, mal zuzusehen. Herr Bernau, Sie durften noch mal rein heute, nachdem im Herbst die letzten normalsterblichen Besucher sich das Pergamonmuseum anschauen durften. Wie sah es da heute aus?
Ja, das ist wirklich ein ganz großes Erlebnis gewesen. Vor allem deswegen, weil es jetzt überhaupt nicht Baustelle ist, also im Sinne von Dreck und Staub, sondern dort wird eben tatsächlich eingepackt. Und das sind ja tonnenschwere Skulpturen. Also es gibt einen Trajan, der wiegt irgendwie 7 Tonnen. Es gibt andere Skulpturen, vor allen Dingen aus der vorderasiatischen Abteilung, die sind ähnlich schwer und vor allen Dingen auch sehr unhandlich. Dann gibt's aber auch diese ganz, ganz empfindlichen Keramikarbeiten, die ganzen Kleinkram, der in den Vitrinen lag. Dann gibt's die Modelle etc. Und das liegt alles derzeitig an einem anderen Ort, bis hin zu riesigen Gesimsen von antiken Architekturen, die eben demontiert wurden und unten liegen auf den Fußböden. Die Fußböden sind natürlich alle abgedeckt. Das ist wirklich eine hochspannende Arbeit, deren Sinn der Direktor der antiken Abteilung Martin Maischberger mir eben mal so beschrieben hat.
Es war allen Beteiligten eigentlich ein Anliegen, dieses einmalige Ensemble, museografische Ensemble der 1920er Jahre, so weit wie möglich auch zu erhalten. Mit all seinen Fehlern.
Ja. Ja, und das ist eben genau das Besondere. Die Antikenabteilung hat sich wirklich entschlossen, die 3 großen Säle der Antikenabteilung, von denen jetzt eben auch noch der letzte geschlossen wurde, nämlich der Markttorsaal oder der Miletsaal oder der Römische Saal, das sind alles Begriffe immer für den gleichen Raum, die tatsächlich im Zustand von 1930 zu erhalten, respektive dahin zurückzuführen. Während das Vorderasiatische Museum, das direkt benachbart ist, eben auch im Südflügel mit der Prozessionsstraße und dem berühmten Ischtar-Tor, die entscheiden sich durchaus dafür auch Korrekturen zu machen. Das heißt zum Beispiel Vorformen des Ischtar-Tors, die ebenfalls als Architekturaufbauten zu sehen sind, zusammenzurücken, sodass klarer wird, das ist doch ein großer Baubestand. Na, und das Museum für Islamische Kunst, das im Obergeschoss des Südflügels ist, das zieht ja ganz aus. Das heißt, das zieht in den Nordflügel des Pergamonmuseums und da steht man dann einfach davor und ja, da fehlen plötzlich 2 Säulen in der großen Arkadenarchitektur und sind durch einfache Balken ersetzt worden, weil eben die Säulen schon ausgebaut wurden.
Das ist jetzt alles ja nur eine Momentaufnahme. Die ganze Sache, die Sanierung zieht sich über Jahrzehnte hin, während der Architekturwettbewerb für das ganze Unterfangen schon Jahrzehnte her ist, nämlich 1999 stattfand. Können Sie noch mal erklären, was der Grund für diese riesige Zeitspanne ist?
Naja, es gibt ganz, ganz viele Gründe. Also der eine ist zweifellos unglaubliche administrative Schwerfälligkeit. Das darf man immer nicht vergessen. Aber es kommen auch sachliche Sachen dazu. Das Pergamonmuseum ist einfach ein ganz großer Sanierungsfall. Es ist nie wirklich fertiggestellt worden. Es ist nach dem Krieg nur notdürftig saniert worden. Es ist seit 1990 von der Bundesrepublik eben in Erwartung der kommenden großen Sanierung auch niemals richtig investiert worden. Das heißt, da ist wirklich vom Dach bis runter zu den Fundamenten eigentlich alles einmal durchzuarbeiten. Das ist zweifellos das eine Problem. Das andere Problem ist, dass die Baudokumentation gar nicht so wahnsinnig gut ist aus den 20er Jahren. Das heißt, man findet ständig irgendwelche Probleme, mit denen kein Mensch vorher gerechnet hatte. Und dann kommt zweifellos der deutsche Hang zum Superperfektionismus dazu. Das soll eben nicht nur saniert werden, sondern das muss dann gleich das perfekte Museum für alle Jahrhunderte sein, die dann kommen können. Also sowas wie in London oder wie in Paris oder auch in New York, dass man sagt, wir machen das jetzt einfach und wir basteln uns langsam durch die Architekturgeschichte durch. Das ist in Deutschland fast unmöglich. Naja, und dann hat man eben plötzlich mal 14 Jahre Schlusszeit.
Ganz kurz zum Schluss, wie geht's weiter, die nächsten Schritte?
Ja, es wird jetzt vor allem eben mal ausgeräumt und es muss jetzt vor allem mal das Museum für Islamische Kunst umziehen. Das soll 2027 ja schon wieder eröffnen, zusammen mit dem Altarsaal, der dann übrigens auch schon 14 Jahre geschlossen sein wird, was ja ein absoluter Skandal ist. Und ja, der Südflügel, der soll eben theoretisch 2037 wieder eröffnet werden. Ob das wirklich klappt angesichts der Geschichte des Pergamonmuseums in den letzten Jahren, da bin ich ein bisschen skeptisch, aber das ist der Zeitplan.
Okay, wir bleiben dran. Gemeinsam mit Ihnen, Nikolaus Bernau, war das über die Bauarbeiten im Pergamonmuseum auf der Berliner Museumsinsel. Vielen Dank. Die Pläne von Elon Musk klingen abenteuerlich, aber wer weiß. Wenn es nach ihm geht, dann wohnen im Jahr 2050 auf dem Mars 1 Million Menschen. Zumindest die, die es sich leisten können. Stellt sich nur noch die Frage, wohin dann die Locals ziehen, also die Mars-Männer und Frauen. Auf die Erde womöglich? Über all das macht sich das Performance-Kollektiv And Company & Co. so seine Gedanken. Und in Berlin fand gestern Abend die Premiere statt von Mars on Earth, die Marsname. Und zwar nicht in einem gewöhnlichen Theaterraum, sondern in der sogenannten Floating University Berlin in Kreuzberg. Barbara Behrendt berichtet.
Was für ein irrer Ort mitten in Berlin. Kein Wunder, dass die Architektengruppe Raumlabor 2021 den goldenen Löwen der Architekturbiennale in Venedig dafür bekommen hat, dieses 100 Jahre alte Regenwasserrückhaltebecken wieder zugänglich gemacht zu haben. Als temporäres Labor für kollektives Lernen, wie es heißt. Über Holzstelen wird man hier am Rand einer schlammbedeckten Betonplatte zu einem Bühnenpodest geführt. Davor ein Podest fürs Publikum, auf einer weiteren Holzfläche eine kleine Bar. Auf der Bühne ragt ein Ballon in den Himmel wie ein weißer Planet. Daneben ist ein roter Kubus als Raumschiff aufgebaut. Irgendwo in der Ferne glitzert ein bisschen Wasser vor dem Schilf. Ansonsten wirkt die Schlammkruste auf dem Boden, als wären wir tatsächlich auf dem Mars gelandet. Die Sonne geht gerade unter und der Himmel färbt sich rosa. Da laufen sie zum Gesang der Nachtigallen ein, die Mitglieder des Vereins Roter Stern. So nennen sich die PerformerInnen und WissenschaftlerInnen, die in roten Space-Anzügen die Bühne betreten, begleitet von einem kleinen Hündchen, ebenfalls in Space-Rot.
Willkommen hier! Wir
stehen hier am Rande eines Regenwasserrückhaltebeckens und diese Betonplatte, die hält das Regenwasser zurück.
Auf der entstehenden Schlammschicht, so erklärt die Performerin Nicola Nord, gedeiht neues Leben. Und die Aktivistin Yumin Lee heißt uns im Trainingscamp willkommen, um uns fit zu machen für die marsianischen Zeiten, die der Erde drohen.
Wir haben eine Wette am Laufen mit Elon Musk auf Twitter, vormals X. Während Elon Musk glaubt, noch in dieser Generation aus dem Mars eine zweite Erde machen zu können, wetten wir 550 Milliarden Euro, dass wir noch in dieser Generation aus der Erde einen zweiten Mars machen werden und wir alle hier wie auf dem Mars leben können.
Mars on Earth eben. Wie leben ohne Wasser, ohne Sauerstoff? Das können uns die KünstlerInnen und AktivistInnen natürlich auch nicht beibringen. Dafür führen sie uns aber das Denksystem vor, das uns Mars-ähnliche Zustände beschert.
Nichts tun und nichts wird nicht getan.
So sieht's aus.
Soll heißen, die Katastrophe kommt, wenn wir alles so weitermachen wie bisher. Und
wir leben genau da, wo wir möglich sind, und da, wo wir nicht möglich sind, da leben wir nicht.
Denn Millionen Details mussten zusammenkommen, um menschliches Leben überhaupt möglich zu machen. Zwischendurch zitieren die Vereinsmitglieder aus dem Science-Fiction-Roman Der rote Stern von Alexander Bogdanow, nach dem sie sich benannt haben. Bogdanow erzählt darin, wie hochentwickelte genderfluide Marsianer einen Mann entführen, um zu prüfen, ob die Menschheit ihnen beim selbstverursachten Klimawandel helfen kann. Doch der Mensch ist einfach zu unterentwickelt und wird zurückgeschickt. Kaum zu glauben, dass das Buch bereits 1907 erschienen ist. And Company und Co. haben also eine Mischung aus dokumentarischem Lehrstück und Science-Fiction-Komödie entworfen. Ein Chorstück, angeleitet von der Volksbühnen-Chorexpertin Christine Groß. Bei dem natürlich, Stichwort Live on Mars, auch David Bowie nicht fehlen darf.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair.
Der Abend schwingt mitunter zwar allzu deutlich den Zeigefinger ob des Klimawandels und hat natürlich keine neuen Fakten zu berichten. Der Text an sich ist wenig spektakulär. Aber der fantastische Ort, die Mischung aus Kunst und Naturereignis, führt dann eben doch dazu, dass die Nachricht vom Aussterben des Menschen in die Eingeweide sickert. Vielleicht überlegen wir es uns ja doch nochmal, ob wir diesen schönen Planeten, an dem inzwischen die Kröten zur Nacht quaken und die Luft angenehm kühl wird, wirklich zum Geröllhaufen machen wollen.
Das gibt Barbara Behrin zu bedenken. Sie hat den Abend Mars on Earth, die Marsname von And Company & Co. für uns besucht. Und wir kommen nochmal zurück zur Literatur. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Bachmann-Preis-Wettlesens stehen fest. Mehr dazu in den Kulturmeldungen jetzt mit Antje Allroggen.
Nominiert wurden 9 Autorinnen und 5 Autoren, darunter erfahrene Autorinnen wie die 1972 geborene Christina Koschmieder. Koschmieder arbeitet auch als Übersetzerin und Literaturagentin, oder Tijan Sila, von dem schon mehrere Romane erschienen sind. Aber vor allem finden sich überraschend viele junge Autorinnen auf der Liste, wie etwa Olivia Wenzel und Sarah Elena Müller, 2 Autorinnen, die vor kurzem ihre Debütromane veröffentlicht haben. Für Deutschlandfunk Literaturredakteurin Wiebke Promka erklärt sich das junge Alter der meisten Teilnehmenden so.
Das ist insofern gar nicht so überraschend, als ein Auftritt in Klagenfurt natürlich auch immer mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Es kann nämlich natürlich auch sein, dass man mit einer negativen Jurykritik nach Hause geschickt wird. Allerdings sind durchaus Autorinnen und Autoren unter diesen 14 Lesenden, die sich durch erste Bücher einen Namen gemacht haben. Kaska Brühler etwa, die mit Romanen wie Roter Affe oder zuletzt Die Eistaucher die Kritik beeindrucken konnte. Oder auch Tamara Steiner, eine in Slowenien geborene Lyrikerin und Violinistin. Und die hat gerade mit dem Lyrikpreis Meran eine wichtige Auszeichnung bekommen.
Nachdem die Teilnehmenden nun feststehen, kann das Wettlesen also vom 26. bis 30. Juni in Klagenfurt starten. Die jüngsten russischen Luftangriffe auf die Stadt Charkiw haben auch die Faktor-Druckerei getroffen. Dabei kamen nach Angaben des ukrainischen Verlegerverbandes 7 Menschen ums Leben, über 20 weitere wurden schwer verletzt. Laut Medienberichten wurden die Produktionsstätten einschließlich gedruckter Bücher, darunter auch Schul- und Lehrbücher, vollständig zerstört. Die Faktor-Druckerei zählt zu den größten der Ukraine und Europas. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels bezeichnete den Angriff als einen perfiden Teil der russischen Kriegsführung. Er treffe die ukrainische Buchbranche ins Herz. Der US-amerikanische Regisseur Morgan Spurlock ist gestorben. Bekannt wurde er durch seine Doku Supersize Me, in der sich der Regisseur einen Monat lang nur von Fastfood von McDonald's ernährte und damit auf das in Teilen der amerikanischen Bevölkerung weit verbreitete Übergewicht hinzuweisen. Ein Experiment, das gelang. Innerhalb von 30 Tagen nahm er 12 Kilo zu, körperliche Symptome folgten. An den Erfolg von Supersize Me konnte Spurlock nicht mehr anknüpfen. Er starb im Alter von 53 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung.
Soweit die Kulturmeldungen von und mit Antje Allroggen. Der Internationale Gerichtshof fordert den sofortigen Stopp der Rafah-Offensive Israels. Das ist ein Thema des Tages und somit auch ein Thema gleich in den Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Soweit Kultur heute mit Marja Elmenreich am Mikrofon.